Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh.
Herzlich willkommen zur 73. Folge Mission Gesundheit. Ich bin Dr. Hadi Saleh. Wir sprechen hier im Podcast immer über unsere Gesundheit. Für manche heißt das einfach nur nicht krank zu sein. Doch das bedeutet noch lange nicht, auch wirklich gesund zu sein. Aber ich habe das Gefühl, wir stehen, was das angeht, an einem Wendepunkt. Klar, wenn wir eine Krankheit bekommen, möchten wir behandelt und geheilt werden. Aber wäre es nicht viel besser, gar nicht erst krank zu werden? Genau an dieser Stelle beginnt eine neue Sichtweise auf Gesundheit, die nicht erst bei der Krankheit ansetzt, sondern den Menschen in seiner Gesamtheit betrachtet. Mit all seinen biochemischen, hormonellen und emotionalen Wechselwirkungen. Du weißt, ich bin ein echter Verfechter der klassischen Schulmedizin. Denn sie ist zweifellos ein Segen, wenn es um akute Erkrankungen, Notfälle oder klare Diagnosen geht. Aber sie kommt an ihre Grenzen, wenn es um das große Ganze geht. Um Prävention, um chronische Belastungen, um langfristige Vitalität und echte Lebensqualität. Was fehlt, ist ein tiefer Blick hinter die Kulissen. Auf die feinen, oft übersehenen Mechanismen unseres Körpers. Und hier wird es besonders spannend. Denn moderne Erkenntnisse aus der Nährstoffmedizin, der Hormonforschung und der funktionellen Diagnostik zeigen, dass viele Beschwerden auf biochemischer Ebene erklärbar und behandelbar sind. Man muss nur wissen, wo man hinschaut. Und dafür habe ich mir heute eine absolute Expertin eingeladen.
Talk der Woche.
Ich freue mich heute auf ein spannendes Interview mit Dr. Helena Orfanos-Böckel. Sie ist Internistin, Nephrologin und Expertin für ganzheitliche innere Medizin. Seit über 20 Jahren führt sie ihre eigene Praxis in Berlin und verbindet dort klassische Schulmedizin mit modernen Ansätzen der Präventions- und Nährstoffmedizin. Mit ihrer fundierten Ausbildung an der Freien Universität Berlin, ihrer Spezialisierung in innerer Medizin und Nephrologie, bringt sie umfassendes medizinisches Wissen mit. Als Autorin mehrerer Fachbücher zur orthomolekularen Medizin sowie Nährstoffmedizin setzt sie sich dafür ein, die Bedeutung von Vitaminen, Mineralstoffen und Hormonen für unsere Gesundheit ins Bewusstsein zu rücken. Helena.
Ja.
Super, dass du dir die Zeit nimmst. Ich habe echt lange auf diesen Termin gewartet und dich gejagt. Aber jetzt ist es soweit. Und meine erste Frage an dich ist, warum sind Nährstoffe, die viele nicht so auf dem Schirm haben, so wichtig für die Gesundheit?
Weil das essentielle Bestandteile sind, die wir normalerweise mit der Nahrung aufnehmen, ohne die eine Zelle oder die Zellen nicht funktionieren im Sinne von leben können.
Also von Jod hat ja jeder schon mal was gehört. Kochsalz ist ja auch wichtig, also Natriumchlorid. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Nährstoffe, die keiner kennt. Hast du eine Top-5-Liste an Nährstoffmängeln in Deutschland, die dir im Kopf rumschwirren?
Also erstmal finde ich, dass doch mittlerweile sehr viele Menschen viele Nährstoffe oder manche sagen ja auch Mikronährstoffe oder eben Vitamine, Mineralien, Spurenelemente sehr gut kennen und dass es eher das Problem ist, dass sie mit ihrem Wissen von den Ärzten, unseren Kollegen quasi in dieser Hinsicht gehört werden und auch meinetwegen beraten und informiert werden. Das ist, finde ich, heutzutage eher die Realität. Ich finde, das Volk ist schon ganz gut bezüglich dieser wichtigen zellulären Lebensmittel, Lebensstoffe gut aufgeklärt. Und es ist eher das Problem, dass es nicht so in die Medizin hineinkommt, wie ich mir das vorstelle und wünschen würde. Also vielleicht erstmal das.
Hast du Beispiele für Mikronährstoffe? Damit sich unsere Zuhörer, die sich noch nicht damit auseinandergesetzt haben.
Du wolltest ja jetzt
haben,
5 wissen, ne?
Genau, also, deine Top 5.
Ja, das ist immer so vereinfachend, aber auf jeden Fall das, was in Deutschland einfach durch unsere geologische, geografische Lage, jeder hat, ist ein Vitamin-D-Mangel, weil für die Bildung von Vitamin D, was ja ein Hormon ist, brauchen wir das Sonnenlicht und da ist Deutschland einfach vielleicht nicht so gut im Süden gelegen wie vielleicht äquatornah andere Länder. Dann haben wir auch fast alle einen Selenmangel, weil der Boden in Deutschland selenarm ist. Also du siehst, es sind auch Dinge, die mit dem Ort oder der Gegend, wo wir leben und wo wir uns ernähren, zusammenhängen. Es ist auch so, dass Jod in Deutschland auch ein relativ mangeliger Nährstoffspurenelement ist. Es ist auch so, dass bei vielen Menschen ein B12-Mangel vorliegt, unter anderem, weil der Magen, wenn wir älter werden, ein bisschen unfähiger wird, B12 aufzunehmen, aufgrund von Mangel an dem Intrinsikfaktor, aber auch durch die Nahrung. Es essen einfach nicht mehr so viele Menschen Fleisch. Es sind aber auch Calcium, Magnesium, Zink, Vitamin C, und auch die anderen B-Vitamine, Omega-3-Fettsäuren. Also man kann eher, würde ich sagen, 10 Stoffe aufzählen, die fast jeder gut gebrauchen kann.
Woran kann man denn erkennen, ob man einen Nährstoffmangel hat?
Auch da vielleicht nochmal eine Definition. Das Wort Mangel wird ja von den Menschen unterschiedlich definiert. Ne? Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung würde jetzt einen Vitamin-C-Mangel sehr, sehr viel später erst definieren und diagnostizieren. Und deswegen rede ich vielleicht so in der Art und Weise, wie ich Medizin mache, eher von einem Bedarf oder einem Hunger. Und das ist tatsächlich etwas, was man dann im Labor messen muss über eine Blutdiagnostik.
Das heißt, es ist ja so, dass unterschiedliche Mängelerscheinungen haben ja unterschiedliche Symptome. Also beim Vitamin C war es ja der Skorbut, den man, glaube ich, heute kaum noch sieht, oder?
Also ich habe ihn auf jeden Fall in meiner Praxis noch nie gesehen, aber ich habe mal in Arte eine Dokumentation über jemanden gesehen, der in Amerika Skorbut hatte, nachdem er, glaube ich, 2 Jahre nur Weißbrot gegessen hat. Genau. Also es kann schon vorkommen, aber es muss dann derjenige sich wirklich so schlecht ernähren, weil auch in einer vielleicht aus unserer Perspektive ungesunden Ernährung noch genug Vitamin C drin wäre. Man muss also längere Zeit weniger als 80 Milligramm Vitamin C täglich zu sich nehmen. Und das ist jetzt nicht das, was ich klinisch beobachte. Also ich mache in der Praxis eher mit Nährstoffen und Hormonen so eine Art innere Medizin in einem Zeitgap, wo die normale innere Medizin sich noch nicht zuständig fühlt, weil es noch nicht schlimm genug ist. Und ich orientiere die Gabe der Nährstoffe und der Hormone an den internistischen Laborwerten, mit denen normalerweise der Internist eben auch Diabetes oder Hypercholesterinämie oder Niereninsuffizienz oder auch Herzinsuffizienz diagnostizieren würde. Nur auch da müssen die Werte sehr schrecklich hoch sein, bevor es dann nach Leitlinien in der inneren kardio-nephro-gastro-therapeutische oder diagnostische Konsequenz gezogen werden würde. Und das ist der Trick. Das heißt, ich mache gar nicht jetzt Spiegeleinstellungen von Vitamin C, sondern ich gucke, dass wenn der Vitamin C-Wert im Blut sehr niedrig ist und der Mensch mir über eine komplexere Symptomatik berichtet, dann weiß ich, Vitamin C könnte dort günstig eine unterstützende Rolle spielen. Also zum Beispiel Wundheilung. Wenn also jemand einfach eine sehr schlechte Wundheilung hat oder die Knochenfraktur nicht gut heilt oder immer schnell blaue Flecken oder Nasenbluten oder sehr leicht Zahnfleischbluten, dann ist das was, wo Vitamin C sehr wahrscheinlich nicht genug da ist, um das meinetwegen auch zu verhindern, auszugleichen, weil es zum Beispiel Vorläufer von Kollagen ist. Oder auch Menschen, ich finde, so viele sind mehrfach im Jahr erkältet und dann wird auch immer gesagt, das sei normal, aber das ist nicht unbedingt nur, weil es normal ist, auch ein Muss. Also wenn nur das Volk vielleicht an alle Arbeitgeber für die Arbeitnehmer, wenn nur alle Arbeitnehmer gute Vitamin-C-Versorgung, gute Vitamin-D-Einstellung, da gehören auch ein paar Werte zu und dann auch satt, so nenne ich das, Zink, Selen und vielleicht noch 2, 3, die ganz weit weg sind, von gut versorgt hätte, dann muss man nicht mehr so oft erkältet sein.
Ja, siehst du, Selen hat zum Beispiel, glaube ich, nicht jeder auf dem Schirm.
Also vielleicht ab heute dann noch ein paar mehr.
Genau.
Es gibt auch wirklich zu Selen unheimlich viel sehr, sehr gute Forschung. Und der beste Selenforscher, ich finde, der ist hier in Berlin, das ist der Professor Lutz Schomburg. Vielleicht freut er sich, wenn er das hört. Der ist Biochemiker und ist in der experimentellen Endokrinologie von der Charité. Also nicht in der Klinik, sondern in der Forschung. Und wenn man den mal bei PubMed, also der medizinischen Literaturbank sozusagen, wenn man den mal recherchiert, alles, was man im Alter oder auch sowieso nicht haben will, ob nun Gestationsdiabetes, Long-Covid oder auch schlechte Alterung oder Erschöpfungssyndrom oder einen schlechten Verlauf bei Krebserkrankung, das geht alles in Anführungszeichen viel, viel besser oder eben schlechter mit Selenmangel, ne? Insofern, das ist wirklich, wie wichtig Selen ist, ist unglaublich gut erforscht.
wenn ich immer über Nährstoffe und oder auch Nahrungsergänzungsmittel rede, dann sagen mir manche, ja, aber ich habe ja, man hat mir Blut abgenommen, ich habe ein großes Blutbild gemacht. Und es scheint immer noch in den Köpfen von vielen zu sein, dass ein großes Blutbild quasi das Große ist und quasi alles mit beinhaltet. Dem ist aber nicht so. Kannst du uns ein bisschen Klarheit geben?
Also das ist sehr schön, dass du das ansprichst. Das sagen nämlich viele falsch. Ich war dann beim Arzt und hatte ein großes Blutbild gemacht. Und das ist ja nur, wenn man es streng genommen korrekt sieht, ein Röhrchen, was das große Blutbild darstellt. Da sind dann nämlich die weißen, die roten Blutkörperchen sind ausgezählt und die Blutplättchen auch noch. Und dann das große Blutbild macht dann auch noch eine Unterscheidung in die verschiedenen Arten der weißen Blutkörperchen. Und das ist das Blutbild. Das heißt, da ist ein Röhrchen und da ist jetzt auch nicht enthalten die Nierenwerte, die Zuckerwerte, die Cholesterinwerte und schon gar nicht sind da enthalten Spiegel für irgendwelche Nährstoffe. Das heißt, ich mache in der Praxis eher eine Labordiagnostik, ist auch dann, kostet dann auch viel Geld, mit 20, 30 Röhrchen und man könnte in Wahrheit noch viel mehr untersuchen und durchaus auch mit einer interessanten und sinnvollen Fragestellung vernünftig. Also es ist so, wie man meinetwegen in der Radiologie, die ist ja sehr bekannter. Man kann ja eine Szintigraphie und eine Ganzkörper-CT und ein PET-CT und ein MRT und eine Sonographie und ein Röntgen und was weiß ich noch alles machen. Und so ähnlich verschiedene Ebenen kann man eben auch über eine Blutdiagnostik erfragen. Mhm. Genetik, Epigenetik, Organfunktion, Stoffwechselfunktion, Hormonstatus, Zellstress, Umweltbelastung, alles Mögliche. Ne? Das heißt also, das ist wirklich das hat was mit Bildung zu tun. Also den Menschen ist nicht bewusst, dass der Arzt in Wahrheit, wenn er dann eine Blutuntersuchung macht, genau dem Labor wirklich ankreuzen muss, was genau er sucht. Also es ist nicht so, dass ein Blut alles sagt, sondern man muss wirklich ganz genau wie so ein Detektiv dem der Maschine sagen, was sie einem für Daten geben soll. Und das ist was ganz anderes als das, was so sich alle so vorstellen. Das ist sehr aufwendig, das ist teuer. Es sind auch teilweise verschiedene Labore, die man bemühen muss, weil auch gar nicht jedes Labor alles hat. Es ist auch wichtig, wie das Blut in das Labor kommt. Manches muss gekühlt werden, manches muss zentrifugiert werden. Manches darf nicht lange rumliegen, es darf nicht gestaut werden. Also das nennt man Präanalytik. Das ist auch durchaus eine anspruchsvolle, vorbereitende Sache. Insofern also jetzt ein Blutröhrchen und Blutbild ist einfach mal eine Ausschlussdiagnostik. Also die Ärzte machen meistens, der Mensch hat ein Symptom und dann schließen sie 2, 3 gefährliche Sachen aus, die dann in ihren Fachbereich passen. Und alles andere auch nicht, ne?
Ja, das stimmt. Ja, also ich sehe schon, es ist ein sehr, sehr komplexes Thema. Ich würde aber trotzdem gerne versuchen, es ein bisschen zu vereinfachen und die Komplexität ein bisschen herauszunehmen. Und zwar, wenn wir uns einzelne Nährstoffe anschauen, würde ich ganz gerne, dass unsere Hörer ein bisschen besseres Verständnis bekommen. Welche Nährstoffe zum Beispiel sind für Energie, Konzentration und allgemeines Wohlempfinden besonders entscheidend?
Ja, das ist zu einfach jetzt wirklich gedacht. Ich kann dir jetzt da was erzählen, das kann man aber überall marketingmäßig nachlesen, weil jeder Nährstoffhersteller sonst was verspricht. Dafür habe ich ja 2 Bücher geschrieben, wo ich wirklich versucht habe, A, zu erklären, dass Nährstoffe nicht als allererstes schaden, sondern dass sie wirklich ein sehr interessantes Tool sind, dass Hormone nicht als allererstes Krebse machen, sondern ohne Hormone gäbe es niemanden auf dieser Erde. Das heißt also, das sind sehr wichtige Regulationsstoffe, die also nicht nur für Kinder sorgen, sondern auch für ein gutes Leben. Und die Idee ist eben, man muss ein bisschen gucken, in welchem Kontext ist denn jetzt dieses, ich habe keine Energie. Ist das mehr, dass man müde ist und dass das so ein bisschen aus dem Gehirn kommt, dann würde ich sagen, B-Vitamine sind unheimlich wichtig, Magnesium, Q10, Ich würde aber auch an Hormone denken, da muss man gucken, wie hat der hier Mensch geschlafen. Also allein jetzt dieses Symptom, ne, jetzt mal als Ärztin müde, hat ja wahnsinnig viele Differentialdiagnosen. Und all diese Differentialdiagnosen haben alle mit verschiedenen Nährstoffen auch irgendwie im engen und weiteren Sinne zu tun. Also erstmal musst du dieses Wort müde, musst du das auch ärztlich einbetten können in einen medizinischen Kontext, der dann dir weiterhilft, wohin du denn jetzt suchen sollst. Meinetwegen, wenn da eine junge Frau vor mir sitzt und sagt, ich bin so müde, na, dann denke ich vielleicht an Eisenmangel und frage mal, wie sie blutet und denke an ihre Schilddrüsenfunktion. Wenn eine 52-jährige Frau bei mir denkt und die sagt, ist müde, dann denke ich an Wechseljahre und gucke, dass sie schnell Progesteron zur Nacht bekommt und je nachdem, ob sie blutet, wie viel sie blutet, vielleicht auch schon das Östrogen, damit sie erstmal wieder gut schlafen kann. Wenn jetzt ein dicker Mann sagt, ich bin total müde, würde ich gucken, wie der sich ernährt. Und vielleicht muss der auch erstmal irgendwie seine Ernährung umstellen und jetzt hat einen Nährstoffmangel, sondern da hat erstmal an vielen Dingen zu viel und müsste vielleicht erstmal ein bisschen weniger nehmen. Ne? Also es ist.
Sportlicher mit 50er Mann müde ist?
Ja, dann ist also erstmal interessant, auf jeden Fall Magnesium. Ne? Die Männer schwitzen ja vielleicht ein bisschen doller auch als die Frauen und Magnesium braucht sowieso fast jeder und jede. Und dann kann es auch sein, dass es ganz schöne hohe Dosen sind, die man braucht und dass jetzt 150, 300 Milligramm gar nicht reichen, sondern vielleicht 2x300, 3x300, 4x300, 5x300 und man würde merken, dass es zu viel ist, wenn man Durchfall bekommt. Ja. Aber auch Testosteron kann ein interessantes Hormon sein, was vielleicht dem einen oder anderen auch schon nicht mehr so gut zur Verfügung steht. Q10, Omega-3 sind zwei interessante Nährstoffe, die für Sportler wichtig sind. Also mit Q10 vielleicht mehr gewinnen oder mit Omega-3 vielleicht auch weniger Verletzungen bei Ballsportarten zum Beispiel. Also es ist wirklich so, man muss ein bisschen individuell gucken, wenn man dann auch eine Wirkung erzeugen will. Ich meine, wenn jemand kommt und hat ein Symptom, damit das dann auch weggeht, muss man schon auch ein bisschen Ahnung haben, in welchem Kontext denn das Symptom entsteht und welche Nährstoffe denn dann in diesem Kontext auch eine wichtige Rolle spielen und dann auch noch fehlen könnten. Mhm. Also dazu braucht es dann vielleicht doch ein bisschen Erfahrung. Aber ich habe gerade so diese verschiedenen Themen, habe ich auch in diesem zweiten Praxisleitfaden versucht, auch ein bisschen zu erklären. Also wenn man dieses Anliegen hat und man will präventiv dafür arbeiten oder man hat schon Arteriosklerose oder man will den Knochen schützen oder man hat schon Osteoporose, welche Nährstoffe da vielleicht dann auch in der Diagnostik und in der Therapie interessant und auch hilfreich sein könnten. Also da habe ich schon versucht, wirklich das ein bisschen runterzubrechen, denn das ist ja das, was du auch gerne willst. Also absolut. Man kann das wirklich, man muss sich bilden, muss ich sagen, es ist komplex. Und es ist eben auch vielleicht auch an die Frauen nicht das allererste, dass man sofort sich schadet. Es gibt da kaum ein Falsch, sondern es ist eher die Frage, wie kriege ich das jetzt richtig hin? Und dieses richtig hängt halt ab von dem richtigen Cocktail in der richtigen Dosis und dazu muss man messen.
Ja, absolut. Es ist mir auch sehr wichtig, dass wir ganz eindeutig und klar, unmissverständlich sagen, bitte nichts blind nehmen.
Na, ich würde das auch nicht, da bin ich auch schon toleranter. Nee, ich würde sagen, der Nährstoffbedarf oder Hunger ist so eklatant, dass ich schon finde, dass eigentlich alle doch irgendwie beginnen könnten und dass es eben nicht das Problem ist, dass es gefährlich ist, wenn man irgendwie seinen gesunden Menschenverstand nicht total an der Garderobe abgibt. Sonst hätte ich mich nicht getraut, die Bücher zu schreiben. In Wahrheit, die Bücher sind eine Anleitung zum Selbermachen.
Ja, aber du musst ja auch messen. Also du kannst ja nicht irgendwie jeden Tag 10.000 Einheiten.
Ich habe zu jedem Nährstoff hingeschrieben, wo man wann messen müsste. Man kann mit manchen auch beginnen und dann unter der Therapie messen, wenn man nicht mit seinem Befinden zufrieden ist. Und ich habe auch gesagt, wohin man denn einstellen muss. Das ist ja auch etwas, was normalerweise so in der Medizin nicht gemacht hat, um eine Wirkung zu bekommen. Das ist jetzt so, wie wenn du Eier in einer bestimmten Konsistenz haben willst, dann musst du gucken, wie groß ist das von einem kleinen Huhn oder einem alten Huhn oder so und dann wie dick ist die Schale und dann in das kochende Wasser und eben nicht 3 Jahre vorher in das Wasser, damit du dann ganz genau weißt, wie viele Minuten du das Ei da drin lassen musst. Und so ähnlich ist das in der Chemie auch. Ne? Also wenn man Zustände verändern will, dann braucht man gewisse Konzentrationen an zusammenarbeitenden Stoffen. Und das ist viel schwieriger, das quasi hinzubekommen, als jetzt sich zu schaden. Insofern, ja, wenn man müde ist und man ist ein Mann, man kann ohne Labor jetzt einfach mal anfangen mit Magnesium.
Also
da bin ich nicht, es gibt wirklich, vielleicht auch nochmal zur Hilfe, ich habe eingeteilt, es gibt Gesundmach-Nährstoffe und auch Hormone. Und es gibt Schlüsselnährstoffe und Hormone. Mhm. Und der Unterschied ist, dass die Schlüsselnährstoffe, zum Beispiel Calcium, auch gefährlich sind, wenn sie fehlen. Auch in der Schulmedizin oder in der klassischen universitären Medizin. Und klar, da ist es so, dass der Körper wirklich sich selber kümmert um ein extrem kleines therapeutisches Optimum. Und da wäre, wenn man unkontrolliert einfach zu, weiß ich nicht, 5 Gramm am Tag nimmt, das wäre wirklich ungesund und nicht sinnvoll. Aber B12 oder auch Omega-3 oder auch Magnesium, das sind Stoffe, die haben eine sehr große therapeutische Breite. Mhm. Und man kann das daran erkennen, selbst wenn sie fehlen, sterben wir nicht. Mhm. Und da ist auch nach oben hin jetzt nicht ein gefährliches zu viel das allererste, was uns bedroht, sondern wir sind in Realität weit weg von zu viel. Auch Selen gäbe es theoretisch ein zu viel, aber unsere Realität ist weit weg von zu viel. Also insofern…
Also ich komme eher da von dem Standpunkt, dass ich einmal die Baseline messen möchte, ja, um zu sehen, wo bin ich denn heute? Ja, und dann die Intervention, also sprich… Das Magnesium, also ich bin großer Fan von Magnesium, großer Fan von Vitamin D3, K2 und Omega-3. Und ich glaube auch, dass man da nichts falsch machen kann. Aber ich glaube, dieses Messen, Machen, Messen-Prinzip ist für alle sinnvoll. Es gibt nichts, was es nicht gibt. Und die 5 Gramm Calcium, glaube ich, das ist bestimmt schon mal vorgekommen.
Ja, das ist natürlich, es bekommt einem auch nicht. Also es sind tatsächlich dann große Mengen und dann ist es wirklich auf dem Weg dahin, das zu tun, muss es eigentlich schon auffallen, dass es ein komischer Weg ist und dass der irgendwie auch nicht bekömmlich ist. Aber weißt du, ich bin eher dafür, dass die Menschen wirklich sich bilden und auf jeden Fall bin ich ein Fan von Messen, aber nur weil nicht jeder jetzt die Möglichkeiten hat zu messen, ist es jetzt nicht verboten mit ein paar Dingen, wo ich wirklich ganz gut auch beschreibe, was Sinn macht und was nicht, einfach auch schon je nach Symptomatik erstmal anzufangen. Und in Wahrheit, das machen ja auch schon ganz viele. Mhm. Und cool wäre natürlich, wenn sie dann anfangen würden, unter Therapie mal zu messen, was sie so innen drin, was so passiert und einfach neugierig sein. Ne? Also nicht ängstlich, sondern eher neugierig sein. Was passiert denn da innen drin? Und vielleicht auch mal lernen, Labor zu lesen, Laborwerte zu interpretieren, auch verbunden mit den Werten aus der klassischen Medizin, weil der Trick ist, an den Werten der klassischen Medizin mit Nährstoff- und Hormonentherapie quasi Gesundheit herzustellen. Und das ist interessant und nützlich.
Gibt es denn Mikronährstoffe, bei denen man aufpassen sollte, die zu kombinieren?
Auch da würde ich sagen, ist erstmal wirklich das, was da draußen oft auch mir so erzählt wird, eher alles übertrieben. Mhm. Ich mache so vielleicht 2 Sachen, wo ich ein bisschen strenger bin. Das eine ist Eisen, das gebe ich lieber alleine und ich gebe es auch nicht gerne mit anderen Mineralien zusammen, einfach weil ich dann Sorge habe, dass es vielleicht mit Eisen Komplexe macht und nicht gut vertragen wird und dann derjenige irgendwie vielleicht Verdauungsprobleme hat. Ich will, dass es halt resorbiert wird und da wäre ganz gut, dem Eisen vielleicht ein bisschen alleine einen gewissen Raum von einer Stunde zu geben. Und was ich auch immer trenne, ist, dass ich das Natriumselenit, das ist organisches, anorganisches Selen, was ich nur verwende. Ich verwende nicht organisches Selen aus verschiedenen Gründen. Das trenne ich immer von hohen Dosen, meinetwegen 1000 Milligramm Vitamin C, weil es sich vielleicht ein bisschen inaktivieren könnte. Also ich mache immer Selen nüchtern und dann wird, da kommen noch ein paar andere Sachen dazu und dann wird ein bisschen gewartet und dann kann man machen, was man sonst so machen möchte. Mhm. Ansonsten, das stimmt nicht, dass man Magnesium und Calcium nicht zusammennehmen darf. Es stimmt nicht, dass man Zink und dies und jenes nicht zusammennehmen darf. Die Wahrheit ist, ja, theoretisch gäbe es sicher für alles einen optimalen Zeitpunkt und einen optimalen Kontext, aber dann wird es unpraktisch und unrealistisch. Und meine Erfahrung ist, dass eigentlich die Menschen ganz gut selber spüren, ob sie das, was sie machen, gut vertragen oder nicht. Und es ist eigentlich wichtiger zu gucken, welche, ich nenne das Slots, welche Slots gibt mir der Patient oder die Patientin, sagen wir mal 2 oder 3 am Tag. Und dann versuche ich das, was ich wichtig finde, auf diese Zeitpunkte sozusagen geschickt zu verteilen oder zusammenzustellen. Meinetwegen Dinge, die fettig, fettlöslich sind, dass man die dann zusammenschluckt. Ja. Und dann wird es besser resorbiert. Und dieses Falsch und Gut betrifft ja auch nur die Resorption. Und da ich ja messe, kriege ich ja alles mit, was klappt und was nicht klappt. Und schlimmstenfalls erhöhe ich dann die Dosis ein bisschen. Also das ist, ich will dieses Angst vor falsch und schädlichen Fehlern, die will ich eher auflösen, weil die sind hinderlich und verunsichern zu Unrecht. Also das ist so gefährlich ist das alles nicht, sondern im Gegenteil, man kann ziemlich viel machen und wenn man ein gutes Gefühl, wie beim Sport, wenn man so ein gutes Gefühl, oder auch bei der Nahrung, wenn man das dann so ganz gut verträgt, dann ist das erstmal viel, viel besser als vor lauter Sorge, was falsch zu machen, nichts zu machen.
Was hältst du von den Normbereichen, die wir in den Laborwerten sehen? Die spiegeln ja letztendlich die Mitte der Bevölkerung wieder. Ist das ein richtiger Normbereich?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man nämlich neu lernen muss, wenn man das Labor aus der funktionellen Gesundheit heraus liest. Und dafür habe ich das Labor so eingeteilt in 3 verschiedene Kategorien von Werten. Und das sind dann Krankwerte, ich weiß, falsches Deutsch, aber versteht jeder, Schlüsselwerte und Gesundmachwerte. Und da ist es so, die Krankwerte, das sind Werte, wo es am besten ist, lebenslang entweder ganz niedrig zu sein oder sogar die gar nicht zu haben, wie zum Beispiel Antikörper oder Tumormarker. Zum Beispiel auch LDL steigt im Laufe des Lebens, Cholesterin. Ja. Kreatinin sollte nicht steigen, sollte möglichst unten in der Norm bleiben. Leberwerte unten in der Norm, HbA1c, Zucker, HOMA-Index. Das heißt, es gibt also vielleicht 20 wichtige Krankwerte, wo es gut ist, die nicht zu haben oder möglichst jung im unteren Bereich der Norm zu bleiben. Und da ist es so, dass die obere Referenz dann den Punkt kennzeichnet, wo darüber dann doch dieser Wert zu einer Diagnose führt. Und die Wahrheit ist, dass aber auch schon im oberen Bereich der Referenz es nicht mehr okay ist. Meinetwegen als Beispiel der Krankwert HbA1c ist der Langzeitzuckerwert. Ja. Und ab 6,5% spricht man in der Medizin von einem Typ 2 oder einem Diabetes mellitus. Die Diabetologen müssen sich tatsächlich um Patienten kümmern, die HbA1c-Werte von 10, 11, 12, das höchste, was ich mal gehört habe, war 14% haben. Und die sind dann happy, wenn sie ihre Patienten auf 7% eingestellt bekommen. Jetzt richtig gesund ohne Diabetes ist 5,0%. Das ist ja der Anteil der roten verzuckerten Blutkörperchen. Und da die Dinger 3 Monate leben, kann man damit so 3 Monate zurückgucken, wie der Zuckerstoffwechsel war. Und ab 5,7 nennt man das schon Prädiabetes. Also wenn du jetzt 5,8 hättest, dann wäre das schon nicht mehr richtig eine gute Ausgeglichenheit, Gesundheit im Zuckerstoffwechsel. Richtig super wäre 5,2. Und das Problem im System, da man erst notfallmäßig reagiert, so auf 10 und dann sind alle aufgeregt, ist 5,8, 5,6, 0, selbst 6,8%. Da passiert dann oft nichts, außer dass der Patient dann bitte doch mal jetzt sich anders ernähren soll. Dabei macht er dann schon irgendwie alles richtig und bekommt keine richtig gute Beratung. Ne? Er könnte nach Chrom gucken, er könnte nach Zink gucken, die Frau könnte meinetwegen Progesteron nutzen in der 2. Zyklushälfte. Es gibt unheimlich viele Stoffe, die eine günstige Auswirkung auf den Zuckerstoffwechsel haben, abgesehen jetzt nochmal von Ernährung und Leaky Gut und sowas. Ne? Das ist Krankwerte. Das heißt, da ist es interessant, auf die Werte zu gucken, auch in der Nährstoff- und Hormonmedizin, wo der Mensch schon dabei ist, sich hin zur altersbedingten normalen Krankheitsentwicklung hinzubewegen. Ne? Und da sind gerade Menschen so 40, 50 ganz interessant, weil da sind die alt genug, sind schon lange genug auf dem Planeten lebendig gewesen. Da kann man schon sehen, wohin denn so ein Mensch vielleicht dann auf dem Weg zu 80 hingehen möchte. Dann gibt es diese Schlüsselwerte, also es gibt Schlüsselwerte, Zustandswerte. Ist dann zum Beispiel der Hb ist ein Schlüsselwert, ne? Hämoglobin. Also Hämoglobinwert, 8 ist eine Anämie, 18 wäre eine Polyglobulie, vielleicht irgendwie Polycythemia vera. Also da wäre jetzt für dich super 15, für mich vielleicht 13. Ne? Also da gibt es je nach Alter einen optimalen Position. Und eben auch die Schlüssel, Nährstoffe und Hormone, die müssen alle je nach Alter und Gesundheit einen ganz bestimmten Platz haben. Und niemand guckt aber, wenn die links und rechts alle ein bisschen verschoben sind, ist alles interessant. Und dann gibt's eben auch viele, viele Nährstoffe, die diese Gesundheitswerte sind, B12, Mineralien, Magnesium und so. Und da ist es so mit der Referenz, da ist es so, wie du gesagt hast, die sind ja abhängig von dem, was wir aufnehmen. Das heißt, ich habe die nicht, so wie den HB oder das Krea. Das ist nicht Teil von meinem Menschkörper, sondern das ist der Stoff, den ich aufnehme. Und da sind die Referenzwerte, die statistische Norm der Bürger, die sozusagen zum Heranziehen dieser Referenz untersucht worden sind. Das sind dann meistens Labormitarbeiter, die dann in Anführungszeichen gesund sind. Und da die Versorgung eben durchaus auch schlecht sein kann, kann es dann sein, dass diese statistische Referenz dann auch sehr niedrig ist. Und dann will ich natürlich in meiner satten Versorgung an der oberen oder sogar auch über die Referenz. Mhm. Und dadurch, dass man diese Punkte von über der Referenz von den Krankwerten so als gefährlich kennt, denkt man dann, wenn dann zum Beispiel Selen über der Referenz ist, dabei bin ich dann gerade erst zufrieden, dass das jetzt giftig sein könnte. Ne? Das heißt also, man muss wirklich vor allen Dingen die Werte aus der klassischen Schulmedizin unterscheiden von diesen Ernährungsstoffwechsel-Nährstoffwerten, die eben dann nicht nur, weil sie normal sind, immer erwünschenswert sind für die Therapie. Oder meinetwegen jetzt Postmenopause. Mein Östrogen wäre normal wahrscheinlich null. Aber nur weil das jetzt altersgemäß normal wäre, ist das jetzt nicht meine therapeutische Referenz, sondern ich stelle die Frau postmenopausal auf vielleicht so wie in der ersten Zyklusphase E2-Werte ein. Oder auch DHEA, ein Hormon aus der Nebenniere, das geht ganz normal im Laufe der Alterung runter, ist also altersgemäß mit 60 viel niedriger als mit 20. Aber nett ist, wenn wir vielleicht solche Werte behalten würden, die eine 40-Jährige oder ein 40-Jähriger hat. Ne? Mhm. Also es ist eben, was ist das für ein Wert? Woher kommt der? Wo ist der in der Gesundheit?
Und ähnlich ist es auch mit dem Testosteron bei Männern, richtig?
Ganz genau. Die Männer haben ja vielleicht nicht dieses klassische Wort, die haben jetzt nicht Wechseljahre, aber die haben natürlich auch eine altersbedingte Erschöpfung ihrer Gonadenfunktion, der Hodenfunktion bezüglich Testosteron. Und es kann den einen oder anderen Mann auch recht früh treffen, dass die Testosteronwerte, warum auch immer, niedriger, niedriger, niedriger werden. Und das ist durchaus auch etwas, was man A, behandeln kann und natürlich, was der Mann auch spürt und was man, also das muss man auch nicht so lassen, genauso wie bei den Frauen. Das muss man alles nicht so lassen, ne? Vor allen Dingen, wenn der Mensch leidet. Aber ich bin mittlerweile sogar so pro Hormone, dass ich auch bei denen, die nicht leiden, zur präventiven inneren Vorsorge schon finde, dass die Hormone eine sehr wichtige regulatorische Funktion haben. Ne? Und insofern bin ich da dafür, das zu nutzen.
Absolut, bin ich ganz bei dir. Ich würde ganz gerne mit ein paar Mythen aufräumen oder einfach mal deine Meinung erfragen. Was hältst du von Multivitaminpräparaten? Sinnvoll oder eher ineffektiv?
Ja, vielleicht besser als nix. Hm. Aber ja, wenn jetzt jemand zum Beispiel nicht messen kann und meinetwegen der Junge ist 17, 18 und ist dauernd erkältet und muss Abi machen, dann kann man durchaus erstmal vielleicht den ein bisschen so unterstützen. Das ist jetzt nicht das, was ich in der Praxis mache. Mhm. Aber ja, ich verbiete nicht kaum was in dieser Ebene. Mir ist find gut, wenn die Menschen sich kümmern und was machen und ich bleib mal dabei, besser als nichts. Aber wenn man wirklich was bewegen will, dann ist das viel zu unspezifisch und viel zu niedrig dosiert.
Können Nährstoffe auch chronische Erkrankungen positiv beeinflussen oder vorbeugen?
Ich sage jetzt mal ja.
Hast du ein Beispiel?
Na, also in der Nephrologie, jeder Dialysepatient bekommt Eisen, Nährstoff und EPO, um die renale Anämie zu behandeln. Und zwar auf Kasse statistisch nach Regeln und Leitlinien, um den HB, den Schlüsselwert HB auf 11 einzustellen. Die Osteoporose-Patienten bekommen pauschal die Empfehlung für Calcium. Das sollen sie sich über die Nahrung holen. Das ist schwer, klappt nicht in meiner Erfahrung. Und eine pauschale niedrige Dosis von D. Da fände ich besser, sie würden messen. Also wir in der Nephro messen das, was wir erreichen wollen und geben dann angepasst dazu die Dosis. Ne? Mhm. Also insofern doch, das wird benutzt, das wird auch auf Intensivstationen wird Magnesium benutzt, man benutzt Kalium, man benutzt alles Mögliche, aber immer erst, wenn es ganz schön zu spät ist. Und dann auch ein bisschen zu pauschal. Also das ist dann nicht schlecht, weil man ja dann schon so krank ist. Aber ich fände besser, man würde es ausmessen und die Dosis anpassen.
Ja, du hast mir die Antwort meiner nächsten Frage eigentlich schon vorweggenommen. Es gibt ja das Vorurteil, dass eine ausgewogene Ernährung komplett ausreichend ist und man gar nicht supplementieren müsste.
Also es gibt die Meinung, ne? Also das ist tatsächlich für mich selber ja auch die Überraschung gewesen, dass das nicht stimmt.
Ja, also angefangen von den Böden, die nicht so nährstoffreich sind, wie es in der Vergangenheit mal war, bis hin zu anderen Lebensumständen. Und das muss man, glaube ich, alles mit einbeziehen.
Ja.
Wie, das habe ich selber auch schon gesagt, Stress, Umweltbelastung und Ernährung, die moderne Ernährung, also sprich Fast Food oder Convenience Food, wie beeinflusst das unseren Nährstoffbedarf?
Also auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass stressige Phasen im Leben einen erhöhten Nährstoffverbrauch nach sich ziehen. Das ist tatsächlich vielleicht auch so vergleichbar mit jemandem, der sehr viel Sport macht. Also wusste ich auch so nicht, aber auch zum Beispiel eine Umweltbelastung verbraucht ja zum Beispiel Zink, Selen, Spurenelemente, um auch eine Entgiftung gestalten zu können. Also tatsächlich, wenn der Körper arbeiten muss, hat das einen Preis, auch im stofflichen Sinne, ist doch logisch.
Gibt es bestimmte Bevölkerungsgruppen, die besonders auf ihre Nährstoffversorgung achten müssen, also jetzt abgesehen von älteren Menschen?
Ja, ich finde natürlich alle und ich kenne mich halt jetzt richtig gut aus, einfach mit Erwachsenen. Ich kenne mich jetzt nicht mit Kindern aus, weil ich die ja jetzt nicht beobachtet habe. Ne? Aber es ist jetzt niemand zu mir in die Praxis gekommen, wo ich nicht zig Ideen hatte, wie man innen drin alles ordentlich und hübsch machen kann mit Nährstoffen und Hormonen. Da gab also immer gab es was zu tun. Manchmal ging es dann eher sehr um auch schon sehr viel Kuratives. Also es war schon auch vieles durcheinander und gestört und das geht dann auch nicht mehr zu heilen, aber man kann dann den Menschen dabei helfen, damit zu leben. Und manches war wirklich ganz hübsch und dann geht es mehr um Prävention. Also ich finde, alle könnten sich mit Nährstoffen und Hormonen irgendwie beschäftigen und kümmern. Ich will jetzt nicht, dass so viele dann traurig sind, dass das noch nicht draußen in der Medizin so Realität ist. Deswegen habe ich ja unheimlich viel auch schon aufgeschrieben, auch bei Instagram. Ich verrate ja wirklich so viel, was ich alles weiß. Aber vielleicht, also die viel Stress haben, die viel Sport haben, die vielleicht auch empfindlich sind, hochsensibel sind, die schon irgendwie merken, meinetwegen, dass sie ein bisschen älter geworden sind, gerade Frauen in den Wechseljahren. Wenn dann wir älter werden und dann das Alter angeschaltet wird, das ist ja nicht nur, dass was wegfällt, sondern da geht ja auch was anderes, geht dann an. Plus es fehlen dann die Freunde, nämlich die Hormone, die vorher alles immer wieder aufgeräumt haben in der Nacht oder so. Dann wird natürlich ein Nährstoffmangel oder ein Nährstoffbedarf, der vorher kompensiert werden konnte und irgendwann knirscht es dann im System und dann kommen auch so die ersten Symptome, Krankheiten. Also auf jeden Fall sollte jemand sich vielleicht mit diesen Dingen beschäftigen, wenn in der klassischen Medizin niemand mehr weiß, was ist und nichts ist und niemand kann einem helfen und dann muss man sich immer anhören, es sei alles psychosomatisch und Frauen sollen sich jetzt bitte mal entspannen oder so, ne? Und nebenher dann auch einfach noch alles weitermachen. Da ist es wirklich ein sehr interessantes Tool, wo man nochmal sehr viel Funktion sich ergattern kann. Also so eine funktionelle Vorstellung von einem inneren Stoffwechselsystem.
Ja, die ganzen Nährstoffe, die man dann einnimmt, müssen ja auch irgendwie aufgenommen werden vom Darm. Wie wichtig ist die Darmgesundheit in dem Ganzen? Und gibt es Nährstoffe, die die Darmflora positiv beeinflussen?
Also erstens, ich dachte auch, dass der Darm ein Problem sein könnte und bin aber erstaunt, dass er das viel weniger ist, als ich dachte. Selbst die wirklich auch sicher Leaky Gut oder ähnliche Dinge haben, selbst auch mit Colitis oder so, ich habe jetzt nicht schwer kranke Colitis ulcerosa Patienten, aber so Zustand nach oder Stillstand. Ich finde schon, dass das mit der Resorption sehr gut funktioniert. Und was ich auch festgestellt habe, ist, dass man auch den Darm in seiner zellulären Funktion über die orale Substitution, wenn die das denn vertragen und nicht so ganz schnell Durchfall bekommen und sowas, dass man auch über eine Nährstofftherapie, die die Darmschleimhautfunktion auf jeden Fall unterstützen kann. Ich meine, das sind auch Zellen, die brauchen auch Omega-3, die brauchen auch Selen und Zink, die brauchen auch Vitamin D. Also insofern, ich finde, dass man da auch sehr schön unterstützen kann. Und was jetzt der Darm vielleicht an Nährstoffen besonders braucht, also einen, wenn der leaky ist, eine Aminosäure ist interessant, das ist das Glutamin. Mhm. Das braucht der Darm, um sich sozusagen auf Schleimhautebene wieder neu zu bauen. Es sind dann natürlich solche Sachen wie Haut, Schleimhaut. Östrogen ist natürlich bei den Frauen postmenopausal total wichtig. Also wenn draußen alles trockener wird, dann wird auch drin alles trockener. Aber Zink ist wichtig, Biotin ist wichtig, Eisen ist auch wichtig, ist nur manchmal dann oral schwierig, wenn der Darm ein bisschen gereizt ist. Also muss man einfach ein bisschen sehen, ne? Aber es ist der Darm in der Praxis nicht so mein Schwerpunkt. Mhm. Ne? Also ich finde, die Leute sind jetzt nicht primär darmkrank bei mir, sondern die sind eher so vielleicht erschöpft, funktionell, irgendwie internistisch so nicht so funktionierend. Insofern, ich habe nicht so viel Probleme. Es schließt sich nicht aus. Jeder von uns Therapeuten, weißt du, hat einen anderen Ansatz. Ne? Der eine arbeitet über Körperarbeit, der nächste erstmal vielleicht auch über klassische innere Medizin. Ich jetzt gebe ja echt gerne Stoffe. Ne? Also ich brauche schon vielleicht jemanden, der bezüglich Darm ganz gut funktioniert, so wie vielleicht auch ein Sporttrainer jemanden braucht, der jetzt einfach auch sich muskulär bewegen kann. Ne? Also so, ne? Ansonsten, es gibt auch Praxen, die Infusionen machen für, sagen wir mal, sehr schwer Kranke, die das vielleicht alles jetzt oral nicht vertragen. Da habe ich nicht so viel Erfahrung, das mache ich nicht in der Praxis.
Also wir merken, es ist ein sehr komplexes Thema, es ist auch ein individuelles Thema. Es gibt weniges aus meiner Sicht, was allgemeingültig ist. Ich glaube, da sind wir uns einig, was Vitamin D, Magnesium und Omega-3 angeht. Aber welche drei Tipps möchtest du unseren Hörern zum Schluss noch mitgeben, was Nährstofftherapien angeht oder Nährstoffe generell?
Also wenn das jemanden interessiert, glaube ich, dass man sich einfach schon erstmal ein bisschen belesen muss, weil es wirklich da draußen so viele verschiedene Meinungen gibt und es wäre einfach gut, wenn man so selber auf eine gewisse Basis von Wissen zurückgreifen könnte, dass man sich nicht sofort, wenn irgendwer mit irgendeinem Tipp oder einer Verunsicherung kommt, dass man sich sofort wieder verunsichern lässt, ne? Es ist auch nicht so, dass es auf die Produkte ankommt, sondern ich finde, dass ein Großteil der Produkte wirklich auch im Internet mit einem gesunden Verbraucherverstand, dass man da ganz gut eigentlich sich durchwursteln kann, sondern es ist wirklich mehr der Zusammenhang, den ich behandeln will und dann die Dosis. Es ist nicht das Produkt. Und wenn, dann ist es eher so, dass die Dosis zu niedrig ist. Also wenn dann die Leute, ja, mein Vitamin D geht nicht hoch. Ja, dann müssen sie die Dosis steigern. Das ist aber dann nicht sinnvoll, von Tabletten auf Tropfen umzusteigen. Das ist alles Kokolores. Ne? Man muss also mit einem Produkt, wo man Vertrauen hat, dass die Quelle in Ordnung ist, dann einfach so lange messen, machen, arbeiten, dass man dann die Spiegel erreicht, von denen ich zum Beispiel in den Büchern sage, dass das interessant sein könnte. Also die Dosis und nicht das Produkt, der medizinische Zusammenhang und jetzt nicht einfach pauschal irgendwelche Sachen nehmen und schlucken. Dann, was ich vielleicht aber auch wichtig finde, ist, dass die Menschen, die sind oft sehr traurig, so vielleicht durch auch Erfahrung von dem medizinischen System. Also ich würde mir wünschen, dass sich die Patienten und die Ärzte auch etwas gesünder doch wieder mehr begegnen. Dafür braucht es natürlich auch nochmal vielleicht etwas ein anderes System, wo die Prävention mehr in dem Vordergrund steht. Das ist einfach noch nicht so. Aber es gibt viele Vorsorgeuntersuchungen, die man ja auch erstmal annehmen kann. Also zum Beispiel, man kann alle 3 Jahre zu seinem Hausarzt gehen und einen sogenannten Check machen, ab 35. Und da macht er eigentlich auch ein paar Blutwerte. Es passiert nur selten was. Man kann aber dann mit meinem Buch wirklich nachlesen, wo soll ich denn mit Cholesterin, wo soll ich denn mit Zucker, vielleicht macht er auch mal Nierenwert, wo soll ich denn sein? Mhm. Und dann kann man sozusagen lernen, wie man präventiv dann mit den Werten, die man vom System bekommt, weiter vorgeht. Also mir wäre wichtig, mit dem System, nicht getrennt vom System, sondern mit dem System zusammen an der Gesundheit arbeiten. Und dann wäre mir auch wichtig, dass die Menschen wirklich Blutdruck behandeln und meinetwegen auch Cholesterin senken, weil das wirklich gesichert ist, dass das auf Dauer für Gefäßgesundheit vor allen Dingen wichtig ist. Und das ist das, woran wir dann doch am Ende unseres Lebens oft erkranken und dann eben auch oft einen pflegebedürftigen Zustand bekommen. Ne? Also Knochenschutz und Gefäßschutz ist wichtig für Organschutz, vor allen Dingen Nieren, Herz und Gehirn. Insofern vielleicht erstmal so in diesem Sinne.
Ja, absolut. Also vielen Dank, das war ein ganz tolles Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit, dass du das Wissen mit uns geteilt hast. Auch vielen Dank für die Bücher, die du geschrieben hast und für deine Mission, die Menschheit aufzuschlauen, was Nährstoffe angeht und wie man sich selbst am besten helfen kann. Und das ist ganz wertvoll, also vielen Dank für deine Arbeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung und dass ich hier Rede und Antwort stehen durfte.
Dankeschön.
Die Fakten der Folge.
Die gute Nachricht, das Nährstoffwissen wächst. Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit Nährstoffen und Gesundheit, ein erfreulicher Trend. Trotzdem gibt es bestimmte essentielle Mikronährstoffe, deren Bedeutung noch nicht im breiten Bewusstsein angekommen sind. Ein Defizit zeigt sich nicht sofort dramatisch. Es kann eher ein subtiler Hunger des Körpers sein. Ein dauerhaft unbefriedigter Bedarf, der sich schleichend bemerkbar macht. Häufige Infekte, langsame Wundheilungen und ungewöhnliche Blutungen können Warnzeichen für einen Mangel, etwa an Vitamin C, sein. Es lohnt sich, den eigenen Körper genau zu beobachten. Viele glauben, ein großes Blutbild gibt umfassend Auskunft über die Gesundheit. Tatsächlich fehlen aber oft wichtige Werte zu Nährstoffen, Stoffwechsel oder Hormonstatus. Wer wirklich Bescheid wissen will, muss gezielter messen lassen. Und ganz wichtig, ein einziges Symptom kann viele verschiedene Ursachen haben. Deshalb ist es wichtig, ganzheitlich hinzuschauen. Wer ist der Mensch? Wie lebt er? In welchem Umfeld und mit welchen Belastungen? So erkennt man, wo ein Nährstoffmangel wirklich entstehen könnte und vermeidet es, ins Blaue hinein zu supplementieren. Und wer nachmisst, kann sicherstellen, dass der gewählte Weg auch funktioniert. Dieser Dreischritt ist die Grundlage verantwortungsvoller Gesundheitsvorsorge. Es reicht aber oft auch nicht, Werte nur krankhaft niedrig zu haben. Idealerweise befinden sich im optimalen, nicht im unteren Bereich der Norm. Und denk immer daran, Gesundheit bedeutet mehr als das Fehlen von Krankheit. Das war eine weitere Folge von Mission Gesundheit. Aber halt, noch nicht abschalten, es kommt hier noch mal ein Random Reminder. Abonnier uns gerne, um auch in Zukunft keine Episode zu verpassen. Wenn du Fragen oder Themenvorschläge hast, dann schreib mir gerne an podcast@cerantec.de.
Hardys Random Reminder.
Random Reminder, Mouth-Taping beim Schlafen. Beim Mouth-Taping wird ein kleines Stück Pflaster über den Mund geklebt, um die Nasenatmung während des Schlafs zu fördern. Die Atmung durch die Nase wird dadurch erzwungen, was zu tieferem Schlaf, weniger Schnarchen, besserer Sauerstoffversorgung und einem niedrigen Ruhepuls führen kann. Was viele nicht wissen, die Nasenatmung regt die Produktion von Stickstoffmonoxid an, ein Molekül, das die Durchblutung verbessert, das Immunsystem stärkt und insgesamt für ein besseres physiologisches Gleichgewicht sorgt. Aber du musst dich natürlich damit wohlfühlen. Es gibt Menschen, die panisch werden, wenn der Mund zugeklebt ist. Wenn du es ausprobieren willst, dann eignet sich ein Micropore-Tape am besten. Aber bitte kein aggressives Klebeband verwenden. Es sollte atmungsaktiv und hautfreundlich sein. Also mein Random Reminder in dieser Woche, Mouth-Taping beim Schlafen. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund und neugierig.
Das war Mission Gesundheit. Am Puls des medizinischen Fortschritts mit Dr. Hadi Saleh. Eine Produktion von Cerantec, einer der weltweit führenden Medizintechnik-Plattformen. Sie haben eine Frage an Dr. Hadi Saleh? Schreiben Sie uns an podcast@cerantec.de.